Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Wir wiederholen heute ein Gespräch, das ganz gut in die Jahreszeit passt. Der Wespenforscher Michael Ohl besuchte uns im Sommer vergangenen Jahres. Und unser Gespräch, das begann mit einer typischen Situation, die Sie bestimmt gut kennen und die ich heute wohl auch nicht besser geregelt kriegen würde als damals. Ich habe gerade gestern den Klassiker erlebt. Ich wollte meinen Pflaumenkuchen und die Wespe wollte ihn auch. Nun haben weder herumwedeln noch stocksteif sitzen noch wegpusten geholfen. Die Wespe hat gewonnen, ich habe mich in die Küche verzogen. Kurzum, ich liebe die Viecher nicht. Wie hätte ich denn diese Wespe loswerden können?
Ja, ich glaube, da haben sie im Grunde genau das gemacht, was man machen kann. Also man kann versuchen, sie natürlich so ein bisschen wegzuscheuchen. Aber wenn sie nicht kooperieren, dann zieht man im Zweifel den Kürzeren. Also viel kann man nicht machen, denn die können jetzt schon sehr lästig werden um diese Jahreszeit.
Also zur Wespe korrekt sein, dann ist sie auch korrekt, haut nicht hin.
Na doch, also sie hat im Grunde ja kein Interesse an ihnen selber, sondern sie hat Interesse an dem Pflaumenkuchen oder an was auch immer. Und wenn sie sich dann vollgefuttert hat, dann fliegt sie auch wieder weg.
Ob wir tatsächlich einen Wespensommer haben, wie man die Wespen erforscht und ob ein begeisterter Biologe wie Michael Ohl es schafft, das Image der Wespe in dieser Stunde ein klein wenig zu heben. All das hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Wespen sind auch diesem Jahr nicht knapp. Man setze sich mal kurz nach draußen und schlecke ein Eis, schon sind sie da. Im vergangenen Jahr aber waren sie ganz besonders reichlich. Und da hatten wir den Wespenforscher Michael Ohl zu Gast hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Und überall hieß es ein Wespensommer. Sagte er das auch?
Ja, also ich muss sagen, wenn ich selber mal im Biergarten in Berlin gesessen habe, dann habe ich nicht übermäßig viele Wespen gesehen. Sie flogen natürlich rum, aber das ist im Grunde ja in jedem Jahr um diese Jahreszeit so. Ich arbeite mit Kollegen zusammen, die auch engen Kontakt zu der Feuerwehr haben und zu den Schädlingsbekämpfern, die also professionell Nester wegmachen oder umsetzen. Und die sagen, dass ihre Auftragsbücher befüllt sind. Also es scheinen viele Wespen unterwegs zu sein.
Womöglich fällt das ja auch besonders auf, weil die anderen Insekten weniger geworden sind.
Na, das weiß ich nicht so genau, ob man das in den Städten überhaupt so richtig sieht. Also man kann das natürlich schon wahrnehmen, dass es einen Insektenschwund gibt. Da haben wir ja auch inzwischen gute Zahlen dazu. Aber ich glaube, dass die Wespen schon auch eine besondere Gruppe von Insekten sind, die als Kulturfolger, also als Insekten, die den Menschen hinterherziehen und denen es in den Städten sehr gut geht, die nehmen schon einen besonderen Status ein. Also selbst wenn es den anderen Insekten, wenn das weniger wird, glaube ich, wird man deshalb nicht die normal vorkommenden Wespen als besonders viele empfinden.
Die Schädlingsbekämpfer sagten, sie hätten gute Karten. Aber wenn man denn wirklich ein Nest hat, dann hat man ja eigentlich ziemlich schlechte, denn ich habe vor der Sendung gelernt, auf Wespentötung stehen hohe Geldstrafen. Wieso eigentlich? Es gibt doch wirklich genug davon.
Ja, insgesamt spielen die Wespen natürlich eine sehr große Rolle für unsere Ökosysteme. Sie haben da wichtige Funktionen. Sie jagen Insekten, sie jagen besonders auch schädliche Insekten. Und die Wespen sind schon sehr wichtig. Und aus diesem Grund hat man gesagt, wir möchten nicht, dass willkürlich Wespen getötet werden, Wespennester weggemacht werden. Aber unter bestimmten Umständen, also wenn sie zum Beispiel sehr nah in den Häusern vorkommen oder wenn man selber Allergiker ist und das Leben wirklich beeinträchtigt wird durch die Anwesenheit eines Nestes, kann man über solche offiziellen Stellen die Entfernung dieses Nestes beantragen.
Aber die 10.000 Euro Strafe, sind die nicht eine Chimäre? Ich meine, da müsste doch jemand daneben stehen vom Naturschutz, wenn ich auf mein Wespennest donnere und mich dann verurteilen, das zu zahlen. Das schon mal jemand gemacht?
Das kann ich Ihnen überhaupt nicht sagen, ob das jemals passiert ist. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie diese jeweiligen Geldsummen zustande kommen. Vielleicht ist das auch üblich im Naturschutzbereich, das weiß ich nicht. Aber im Grunde ist es natürlich schon so, dass man schon auch eine unangenehme Strafe in Aussicht stellen muss, um die Menschen zu motivieren, jetzt nicht einfach so die Wespennester wegzumachen.
Von einem begeisterten Naturschützer habe ich mal gehört, wenn man Wespen hat, soll man sich doch einfach ein Hornissennest zulegen. Die halten die in Schach. Na klasse.
Das stimmt aber tatsächlich. Also,
na toll!
Also in unserem Garten zu Hause gibt es in diesem Jahr ein schönes Hornissennest. Und wir haben im Grunde eigentlich keine Wespen auf der Terrasse. Die Hornissen fressen uns zwar die Weintrauben weg, die dann in der Sonne reifen, aber schön an den Hornissen ist, auch wenn sie sehr, sehr imposant sind und sehr groß sind, dass sie nicht an die Kaffeetafel kommen. Also sie fressen nicht am Marmeladenbrot, sodass das eigentlich ein besserer Tausch ist.
Also eventuell ist es eine der möglichen Lösungen. Herr Ohl, wir hatten mal einen Bienenforscher zu Gast und das hat sofort ein positives Image. Die Biene bringt den Honig, sie bildet den Staat, sie ist so intelligent und nicht zu vergessen, sie bezahlt jeden Stich mit ihrem Leben. Und die Wespe dagegen kann immer, zumindest stechen. Gibt es irgendwas, was Sie zur Imageverbesserung des Tierchens spontan beitragen können?
Ich habe gerade schon gesagt, dass sie eine wichtige Funktion in den Ökosystemen hat. Also wir gerade die Schädlingsbekämpfung, wenn man so möchte, also das Jagen von unangenehmen Insekten, Fliegen, Mücken, Raupen zum Beispiel, die unser Gemüse wegfressen können, das übernehmen die Wespen alles und tragen diese Insekten dann als Larvennahrung in ihre Nester ein. Und das ist schon eine sehr, sehr wichtige Funktion.
Also Mücken, das halten wir Ihnen jetzt mal zugute. Es gibt einen amerikanischen Forscher, der hat sich ganz gezielt stechen lassen, um zu wissen, wo es am meisten wehtut. Ist ein Wespenforscher ein Stück weit Masochist?
Das weiß ich nicht, ob das bei dem so ist. Ich glaube eigentlich auch nicht. Ich bin es definitiv nicht. Also ich werde nicht gerne gestochen, auch wenn ich über Wespen forsche. Also ich versuche genauso wie jeder andere auch, den Stich zu vermeiden.
Sie haben ein Buch geschrieben, Stachel und Staat, mit ganz ästhetischen Bildern, wo man, wenn man sie schon nicht mag, doch zumindest Ehrfurcht bekommt vor diesem Körper, vor dieser unglaublichen Funktionalität, die die Natur uns da geschaffen hat. Diese Bilder, ist das so die Summe Ihres ganzen Forscherlebens bislang, was Sie da reingesteckt haben, Ihre ganze Liebe zum Tier?
Ja, in gewisser Weise ist das vielleicht so, zumindest was meine Forschung an Wespen angeht. Aber diese Bilder gehen darüber ja auch hinaus. Das haben Sie auch eigentlich schön zusammengefasst. Ich wollte dort natürlich, also mit diesen Bildern, Faszinationen wecken. Bewusstsein dafür, dass es sich um ganz wunderbare Konstruktionen handelt, die einen hohen ästhetischen Wert haben. Viele Farben, viele Formen, Behaarungen hier und Behaarungen dort. Und man kann das auch tatsächlich, und das sage ich auch den Menschen immer, auch an der Kaffeetafel selber machen. Also man sollte sich mal die Zeit nehmen, eine Wespe, die auf dem Pflaumenkuchen sitzt, in Ruhe anzuschauen. Das ist unglaublich faszinierend.
Na gut, aber wenn sie zuerst isst und ich dann, dann bleibt man doch ein bisschen ihr nicht so ganz gewogen. Denn sie fressen ja auch alles. Fleisch, Aas, Süßes. Sie kommt eventuell gerade von der Maus, wenn sie auf dem Pflaumenkuchen sitzt. Herr Ohl, wollen Sie mir wirklich erzählen, Sie haben in Ihrem ganzen Leben noch nie so ein Tierchen platt gemacht?
Nee, das möchte ich nicht behaupten. Sie stören mich wirklich auch sehr. Also wenn ich da meinen Pflaumenkuchen essen möchte oder mein Bier trinken möchte und die Wespe fliegt da ständig um mich herum, das stört mich auch. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, dann habe ich auch schon mal die Zeitung genommen. Aber ich versuche es zu vermeiden und scheuche sie lieber weg.
Ein ehrlicher Naturwissenschaftler, der Wespenforscher Michael Ohl. Sie hören die Wiederholung des Gesprächs mit ihm aus dem Sommer 2019. Vor dieser Sendung kannte ich genau einen Hardcore-Wespenliebhaber, nämlich Pelle, den kleinen Jungen aus Astrid Lindgrens Ferien auf Saltkrokkern. Der hat die Wespen zu seinen liebsten Haustieren erklärt und konnte mit ihnen auch umgehen. Alle starren sie, Pelle nicht. Michael Ohl, waren Sie als Kind ein kleiner Pelle?
Ja, wahrscheinlich schon. Also nicht so sehr speziell an Wespen interessiert. Also die hatte ich damals noch nicht zu meinen Lieblingstieren erklärt, aber tatsächlich reicht meine Begeisterung für Insekten, für Naturforschung weit zurück. Und ich glaube, dass ich ungefähr ab meinem zweiten Schuljahr unbedingt Biologe werden wollte.
Jede Kaulquappe in den Gartenteich versenkt oder in den Swimmingpool für den Gummiswimmingpool und gehofft, dass ein Frosch draus wird?
Na, ganz so nicht. Also ich habe mich schon sehr früh, also für ein Kind natürlich nur, versucht, professionell mit den Tieren auseinanderzusetzen. Also Terrarien hatte ich, Aquarien. Swimmingpool hatten wir nicht, aber ich habe schon immer versucht, lebensnahe Bedingungen herzustellen, um diese Tiere halten zu können.
Aber Terrarien, also nicht Meerschweinchen und Kaninchen, sondern Frosch und Kröte.
Na, wir hatten zu Hause, meine Schwester und ich, meine Schwester ist auch später Biologin geworden, wir hatten schon auch Wirbeltiere, Säugetiere, Kaninchen oder auch ein Streifenhörnchen mal. Aber ich habe mich immer persönlich mehr für die Krabbeltiere interessiert.
Mhm. Über die Bestimmung von Tieren wollen wir noch ausführlicher reden. Das ist nämlich ein großes Thema für Sie. Aber Sie sollen schon als kleiner Junge mit dem Bestimmungsbuch durch die Gegend gestromert sein. Stimmt das?
Ja, das ist etwas, das war für mich immer schon ein wichtiger Zugang, herausfinden zu wollen, wie diese Tiere heißen. Also ich wusste, dass sie irgendwie heißen und dass sie irgendwie standardisierte Namen haben, auch wissenschaftliche Namen. Und diese wissenschaftlichen Namen haben mich immer fasziniert. Und diese normalen Bilderbestimmungsbücher, die es auch heute noch in großer Zahl gibt, die hatte ich auch und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und hatte was sehr Befriedigendes, durch die Natur zu laufen, einen Käfer zu finden und danach sagen zu können, wie der heißt.
Wie alt waren Sie da, als Sie die Käfer sortiert haben?
Na, mein richtiges Interesse an der Biologie, wie gesagt, das reicht für mich nachweislich bis in die zweite Klasse zurück und hat sich dann immer weiter fortgesetzt. Und der Zugang über Bücher, über Literatur, der war für mich immer sehr wichtig. Und das ist dann einfach immer mehr geworden im Laufe meiner Kindheit.
Die Was-ist-was-Bücher und solche Dinge, mit denen man dann alles bestimmen kann. Haben Sie die in der Familie gehabt oder sind Sie der erste Biologe?
Ja, in der Familie gab es die nicht. Ich bin tatsächlich der erste Biologe. Meine Eltern haben mich immer sehr darin unterstützt, auch wenn sie selber keine Naturwissenschaftler waren. Aber eine wichtige Quelle war für mich die Stadtbücherei der westfälischen Kleinstadt, in der ich aufgewachsen bin. Mhm. Da habe ich mich im Grunde durch die gesamten Naturwissenschaften durchgelesen.
Als kleiner Junge schon?
Naja, also immer altersangemessen, denke ich. Also das nahm dann, wie gesagt, zu. Und als Jugendlicher, da habe ich mich dann mit den schwereren Büchern befasst.
Biologie studiert in Kiel und das geht ja vielen so, die von Kindheit an eine Leidenschaft pflegen, dass sie im Studium dann endlich unter den Leuten sind, die so ticken wie sie selber. Waren Sie, Herr Ohl, im Studium unter lauter groß gewordenen Pelles und Paulinen?
Ja, ich glaube schon. Also ich war unheimlich glücklich, als ich endlich mein Biologiestudium anfangen konnte. Ich hatte viele Jahre darauf gewartet und nur darauf gehofft, dass ich unter Gleichgesinnte komme. Und das war auch tatsächlich so. Und ich glaube aber, dass sich da auch die Universität Kiel nochmal anders darstellt. Da kommen zum Beispiel viele Ornithologen hin, weil es in Norddeutschland viele interessante Vögel anzugucken gibt. Und es waren sehr viele Menschen darunter, die dann Freunde wurden auch, die sich schon seit ihren Kindheitstagen an mit Biologie beschäftigt haben.
Ich frage auch, weil ihr wirklich nicht nur schön gestaltetes, sondern auch sehr schön erzähltes Buch Stachel und Staat nicht anfängt mit ja, die Wespe oder die Geschichte der Wespe oder der Flug der Wespe, sondern mit dem Kapitel Leidenschaft. Und sie wollen auch eine leidenschaftliche Naturgeschichte vermitteln. Ist das der Kern, vor allem bestimmen und schwirren und gucken und denken hinaus?
Na, mich hat schon relativ früh auch interessiert, was es eigentlich bedeutet, dass wir Menschen uns mit der Natur auseinandersetzen und wie wir uns mit der Natur auseinandersetzen. Die Natur ist jetzt nicht etwas, was einfach nur dasteht und das wir objektiv erforschen, sondern durch unsere persönlichen Zugänge, durch unsere auch Leidenschaften schauen wir durch eine besondere Brille auf die Natur. Und diese Auseinandersetzung des Forschers, des Wissenschaftlers aus seiner eigenen Biografie und aus seiner eigenen Emotionalität heraus auf die Natur, das ist etwas, was mich immer schon sehr fasziniert hat.
Und das Gefühl vom kleinen Jungen, der mit dem Bestimmungsbuch durch die Gegend stromert und Käfer analysiert, das gibt es im Prinzip auch im Erwachsenen Michael Ohl.
Ja, ich würde schon sagen, dass es das noch gibt. Es hat sich ein bisschen verschoben natürlich, auch vielleicht professionalisiert. Und ich gehe nur noch relativ selten wirklich raus, außer wenn ich mal auf eine Sammelreise fahre. Aber doch, ich glaube schon, dass das immer noch irgendwie in mir schlummert und hoffentlich häufig genug ausbricht.
Und wie sind Sie auf die Wespe gekommen?
Na, das ist eigentlich eher ein Zufall gewesen. Wie gesagt, ich habe mich mit allen möglichen Krabbeltieren befasst und im Studium habe ich angefangen, mich mit Spinnen genauer auseinanderzusetzen. Und im Rahmen irgendeiner Veranstaltung habe ich mal einen Vortrag über Spinnenfeinde gemacht. Dazu gehören auch die Wespen. Und da habe ich gemerkt, dass die eigentlich viel, viel spannender sind als die irgendwo in der Dunkelheit in staubigen Ecken lauernden Spinnen. Und so hat meine Leidenschaft für die Wespen begonnen.
Sie haben sich ja auch besondere rausgesucht, nämlich die Grabwespen. Und wenn die Pflaumenkuchenwespen, die deutsche Wespe, die gemeine Wespe, immer in Scharen vorkommt, ist die Grabwespe in der Regel ein Individualist, habe ich vorab gelernt. Stimmt das?
Also genau.
Das ist ja was völlig anderes, denkt man gar nicht. Da denkt man, die sind in Schwärmen.
Ja, das ist auch etwas, etwas, was ich in meinem Buch gerne erzählen möchte, dass es neben diesen sozialen Wespen, die im Moment unsere Städte überschwemmen und so den Eindruck auch der Wespen prägen, dass es dahinter eine enorme Vielfalt an einzeln lebenden Wespen gibt, die gar nicht in Erscheinung treten. Aber auch bei uns gibt es von diesen Grabwespen, die so heißen, weil sie vorwiegend im Boden graben, 250 Arten, und damit rechnet man natürlich eigentlich gar nicht.
Nee, 250 Arten, wo finde ich eine?
Na, manchmal sieht man zum Beispiel auf der Terrasse oder im Garten oder hier im Tierpark zwischen Gehwegplatten oder auf sandigen Wegen kleine Löcher, aus denen kleine schwarze Tiere rein und raus fliegen. Und das sind entweder Wildbienen oder es sind Grabwespen.
Michael Ohl, unser Gast, ist früh auf die Wespe gekommen. Er ist ein leidenschaftlicher Biologe. Und die Leidenschaft und die Neugier sind eigentlich der Motor seines Forscherlebens, seiner Grundlagenforschung. Und Herr Ohl, wenn man in der Wüste unter gleißender Sonne stundenlang darauf wartet, dass eine Grabwespe aus der Erde krabbelt, erzählen Sie uns mal, wird dann diese Leidenschaft nicht mitunter auch arg geprüft?
Ja, also doch, das kann natürlich manchmal schon eine anstrengende Sache sein. Wüsten sind sehr heiß, es ist ein sehr extremes Klima, aber ich mag das sehr. Also gerade dieses extreme Klima, das ist schon was Besonderes. Wobei es uns heute natürlich relativ luxuriös dabei geht, dass wir uns dann irgendwann wieder ins klimatisierte Auto retten können. Aber die Wüsten haben einen riesen Vorteil, wenn man Wespen fangen möchte, weil den Wespen, die mögen zwar die Hitze, aber die suchen Pflanzen, um an den Blüten Pollen und Nektar zu sich zu nehmen. Und man muss sich dann in diesen relativ spärlich nur bewachsenen Wüsten solche blühenden Büsche suchen. Und dann kommen die Wespen alle dahin und man kann sich daneben stellen und nur darauf warten, dass sie kommen.
Praktisch, wenn man auf der Pirsch ist. Andererseits, Sie machen das mit so einem Catcher. Da wird mit so einem beherzten Schwung das Tierchen gefangen. Ich habe mich vielmehr gefragt, wie kriegt man das dann wieder raus? Denn wenn die Wespe gefangen ist, dann hat sie wahrscheinlich sehr schlechte Laune.
Ja, das stimmt. So ein Kescher ist ziemlich groß. Also der ist bestimmt 80 Zentimeter tief. Also so eine Wespe kommt dann nicht so schnell dann wieder raus, wenn sie einmal drin ist. Aber ich mache das so, dass ich mir den Kescher dann, auch wenn Wespen drin sind, über den Kopf stülpe. Dann versperrt mein Kopf und meine Schultern versperren den Ausgang. Die Wespe kommt nicht wieder raus. Und wenn man dann den
Ihr Kopf aber auch nicht.
Nee, das stimmt.
Umgeben von den geflügelten Tierchen.
Ja. Na, man muss wissen, was man tut. Man muss wissen, wie die Insekten sich verhalten. Und wenn man sich zur Sonne wendet und den Netzbeutel zur Sonne hochhält, dann krabbeln die Wespen immer nach oben von meinem Kopf weg. Und man kann sie mit der freien Hand ganz leicht in ein Gläschen buxieren.
Das muss man aber gut gelernt haben, bis man darauf vertraut. Herr Ohl, man muss gar nicht immer in der Wüste forschen, habe ich vorab ein bisschen in der Vorbereitung auf unsere Sendung gelernt. Man kann auch forschen, wenn man in die Schublade im Naturkundemuseum guckt. Erzählen Sie uns davon. Was findet denn da ein gelernter Forscher da?
Ja, die Sammlungen der großen Forschungsmuseen und das Museum für Naturkunde hier in Berlin, an dem ich arbeite, ist eines der größten davon. Die haben riesige Sammlungen von Tieren, die sie im Laufe der letzten, sagen wir mal, 250 Jahre zusammengetragen haben. Und viele dieser Tiere, also wir haben im Museum hier in Berlin alleine 30 Millionen Objekte. Viele dieser Tiere sind in der Vergangenheit, seit sie gesammelt wurden, noch nicht untersucht worden oder noch nicht zu Ende untersucht worden. Und wir schätzen, dass ungefähr ein Drittel oder ein Viertel der gesamten Sammlungsbestände noch eine ordentliche wissenschaftliche Untersuchung benötigen. Und die Sammlungen sind im Grunde voll von noch nicht entdeckter Biodiversität, von noch nicht entdeckten Arten.
Biodiversität, die Vielfalt des Lebens, die Wissenschaft von der Vielfalt des Lebens. Das heißt, Sie entdecken Neues, wenn Sie in alten Schubladen kramen. Und auch eine bedeutende Entdeckung von Ihnen, die Monsterwespe, so hat Ihre Presseabteilung sie gleich getauft und das Wort Killermaschine noch hinterher geschoben. Ein Riesenviech haben Sie nicht in der Wüste entdeckt, sondern in der Schublade.
Ja, das war eigentlich eine ganz tolle Geschichte. Ich habe tatsächlich unter Material von Sulawesi, von der indonesischen Insel Sulawesi, das 1930 gesammelt wurde und seitdem unbearbeitet bei uns in den Sammlungen steckt, habe ich diese ja, sogenannte Monsterwespe entdeckt. Zwei ungewöhnlich große Tiere, die mir sofort aufgefallen sind. Und parallel dazu, zur gleichen Zeit, hat eine amerikanische Kollegin von mir auch auf Sulawesi diese Tiere wiederentdeckt. Also sie hat frische, neue Tiere dort gesammelt. Und wir haben festgestellt, dass wir dieselbe Art zufällig unabhängig voneinander entdeckt haben. Einmal direkt auf Sulawesi, einmal in der Sammlung. Und das war natürlich eine tolle, tolle Geschichte.
Ein wichtiger Punkt ist immer die Namensgebung. Und da kommt man auf ganz skurrile Beispiele von Donald Trump. Donald Trump ist eine Motte, Nina Hagen ist auch eine Spinne und Loriot gibt es geflügelt. Ist da jeder mal dran, jeder Promi? Ich dachte, die Namensgebung sei in der Wissenschaft immer was ganz streng Fachliches, aber offensichtlich ist das nicht so.
Nein, das ist tatsächlich etwas, wo die persönliche Leidenschaft, da haben wir es wieder, der Wissenschaftler richtig sich zutage arbeitet. Man ist bei der Namensgebung im Grunde ganz frei. Also viele Wissenschaftler machen das so, wie es auch schon Linné vor 250 Jahren gemacht hat, nämlich nach äußeren Merkmalen oder nach Herkunft der neuen Art. Aber man kann Tierarten auch nach prominenten und nach persönlichen Leidenschaften benennen, sogar nach der eigenen Großmutter, wenn man das möchte.
Aber vorne ist doch immer was Lateinisches und dann wird es immer länger und länger und spezieller. Ich dachte immer, das ist so eine Art Wissenschafts-Esperanto und wer das versteht, der weiß, der Herr Ohl arbeitet gerade an diesem und diesem Tier.
Ja, also es gibt gewisse Regeln, denen man folgen muss. Es gibt so ein etwas kompliziertes Nomenklaturwerk, also ein Regelbuch, so eine Art Gesetzestext der Namensgebung. Aber die Regeln sind eigentlich nicht sehr schwer zu verstehen, besonders nicht bei der Vergabe von neuen Namen. Und Sie haben recht, klassische Sprachen spielen immer noch eine sehr große Rolle. Aber es ist gar nicht so schwierig, moderne Wörter zu latinisieren. Zum Beispiel diese Donald-Trump-Motte, die heißt eben Donald-Trumpy. Und dieses I ist dann eben die latinisierte Endung.
Und wie ist das, wenn Sie so eine Grabwespe vor sich haben? Es soll 10.000 Grabwespenarten geben. Und ich habe doch wirklich sehr gestutzt. Ich meine, ist das so wichtig, ob der Stachel ein klein bisschen weiter rechts oder weiter links sitzt? Die, in die gleichen Menschenfamilie werden doch auch die unterschiedlichsten Kinder geboren und die gehören ja doch zum gleichen Stamm. Also 10.000 Arten, ist das nicht ein bisschen überdimensioniert auch gedacht?
Ja, Sie haben natürlich recht. Aber damit haben Sie eigentlich schon die zentrale Frage auch der Taxonomie, der Wissenschaft von der Erforschung, Beschreibung und Entdeckung der Arten formuliert. Es ist, im Grunde geht es darum, und deshalb sammeln wir auch immer noch sehr viele Tiere, den Unterschied zwischen den Unterschieden innerhalb einer Art und den Unterschieden zwischen den Arten herauszufinden. Also herauszukriegen, wie eine Art eigentlich wirklich beschaffen ist. Und dafür muss man sich sehr viele Tiere angucken, um entscheiden zu können, wie eine Art eigentlich, also innerhalb der Art, wie die Individuen einer Art sich innerhalb einer Art unterscheiden.
Und da kommt es dann auf die kleinsten Merkmale an. Ist dieses Benennen, mit Namen versehen, ordnen, sammeln, so auch ein Grundbedürfnis, um in der unermesslichen Vielfalt der Natur für sich selber Ordnung zu schaffen?
Das Benennen von Gegenständen, mit denen wir es zu tun haben oder die wir sehen, das ist tatsächlich ein ganz tief verwurzeltes Grundbedürfnis des Menschen. Auch Kinder fangen an, Dinge zu benennen, weil es sehr viel einfacher ist, über etwas zu sprechen oder Beobachtungen mitzuteilen, wenn man das, worüber man spricht, mit einem Namen benennen kann. Und das ist in der Wissenschaft standardisiert worden in Form dieser Nomenklatur, dieser Benennungsregeln. Und ja, ich würde sagen, das ist ein sehr wichtiges sprachliches Instrument, um Ordnung in der Natur zu sehen und sprachlich wiederzugeben.
Und wenn Sie mir nach der Sendung wegen irgendwas Gram sein sollten, dann heißt ein besonders ekliges Vieh irgendwann Ampulex timensis, oder wie?
Im Grunde könnte man das, wobei ich immer sagen würde, dass so oder so, selbst wenn man einen Schleimpilz nach einer Person benennt, es ist natürlich immer irgendwie eine Ehrenbezeugung.
Das wäre zu viel der Ehre, Schleimpilz will ich nicht sein. Michael Ohl ist unser Gast, Biologe, Fachmann für alles, was schwirrt, besonders für Wespen und Leiter des Zentrums für integrative Biodiversitätsentdeckung. Biodiversitätsentdeckung, das Wort muss man üben. Biodiversität, die Wissenschaft von der Vielfalt des Lebens, vom Kleinen ins ganz Globale. Haben Sie ein Beispiel dafür, wie das, was Ihre Forschung ausmacht, so als ein Mosaiksteinchen in den Kreislauf des ganz globalen gerät, was es dazu beiträgt?
Meine eigene Forschung an den Wespen, die ist nur ein kleiner Baustein natürlich in das Gesamtgefüge der Biodiversitätsforschung. Aber insgesamt ist die Biodiversität, die Vielfalt des Lebens um uns herum, eine unserer wichtigsten Existenzgrundlagen. Also ohne die Vielfalt der Organismen, die uns umgeben, könnten wir überhaupt nicht leben. Unsere ganze Ernährung hängt von den funktionierenden Ökosystemen ab. Und wenn man beispielsweise auch an die Landwirtschaft denkt, es gibt Schädlinge natürlich, die das Getreide fressen oder das Gemüse fressen. Und dann gibt es natürliche Widersacher, die diese Schädlinge niedrig halten. Und diese komplexen Zusammenhänge, die funktionieren eigentlich nur, wenn genügend Artenvielfalt und damit stabile Ökosysteme um uns herum existieren.
Das ist ja erst in den letzten Jahren so richtig beachtet worden, dass man vom ganz kleinen Tierchen ins ganz Globale denken kann und denken muss. Ärgert Sie das eigentlich, dass etwas so Zentrales Ihres Denkens als Naturwissenschaftler immer dann gefragt ist, wenn es Insektensterben gibt, wenn das Klima sich verändert und sonst, also an den Begriff Biodiversität, jetzt kann ich es. In meiner Schulzeit kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, dass das irgendeine Rolle gespielt hat.
Na, ich glaube, dass viele der Dinge, die wir heute unter Biodiversitätsforschung fassen, ganz eng verwandt, wenn nicht sogar identisch sind mit dem, was früher einfach Ökologie genannt wurde, auch als ökologische Wissenschaft. Und nein, das ärgert mich gar nicht. Ich denke, das sind einfach Prozesse des Lernens und von Wissenszuwachs, zu denen die Wissenschaft hoffentlich auch beiträgt. Und wir wissen heute mehr, als wir noch vor einiger Zeit wissen. Und diese Zusammenhänge, auch jetzt mit dem viel diskutierten Insektensterben und die möglichen Ursachen durch verschiedene Faktoren, das sind einfach Dinge, die aufgrund des Wissenszuwachses jetzt hochkochen. Und das ist ja eine positive Entwicklung, würde ich sagen.
Ich finde es so schön, dass Ihr Institut Biodiversitätsentdeckung heißt und nicht einfach Forschung. Entdeckung, da ist ja das Erobern mit drin. Was wollen Sie besonders leisten mit diesem ja noch relativ neuen Zentrum am Naturkundemuseum?
Ja, der Entdeckungsbegriff spielt hier tatsächlich eine ganz große Rolle, um auszudrücken, was wir eigentlich mit diesem neuen Zentrum vorhaben. Wir wissen heute, dass es ungefähr 1,2 bis 1,5 Millionen schon entdeckter Organismenarten auf der Welt gibt. Aber der Anteil der noch nicht entdeckten, also derjenigen, die noch niemand bewusst gesehen hat und die nicht erforscht und auch nicht benannt worden sind, mag um ein Vielfaches höher sein. Vielleicht sind es noch 90% der gesamten Artenvielfalt auf der Erde, die noch unentdeckt sind. Und das Entdecken dieser vielen Arten und auch das Entdecken des Potenzials, was in diesen Arten vielleicht auch in Bezug auf den Menschen steckt, das ist eine der Kernaufgaben unseres neuen Zentrums.
Und wie viel entdecken Sie so in jedem Jahr im Naturkundemuseum? Wie viel wird da neu gefunden, neu benannt, neu beschrieben?
Das schwankt naturgemäß. Also wir hatten auch schon Jahre, in denen 150 Arten nur im Naturkundemuseum entdeckt wurden. Häufig sind es weniger. Insgesamt werden auf der Welt etwa 18.000 Arten pro Jahr neu entdeckt.
18.000?
Ja, und die meisten davon sind Insekten naturgemäß, dieses kleine Krabbelviehzeug, was nicht so leicht ins Auge fällt. Aber diese 18.000, auch wenn das sehr viel wirkt, das ist im Grunde zu wenig, um diese riesige Menge an noch unentdeckter Diversität zu entdecken und zu erforschen. Dann brauchen wir nämlich noch 250 Jahre. Und bei dem derzeitigen Druck, der auf der Artenvielfalt und auf den Ökosystemen lastet, ist das viel zu lang.
Das heißt, wir müssen uns beeilen beim Entdecken.
Genau, und das ist auch eines der Ziele unseres neuen Zentrums. Wir wollen Methoden etablieren, mit denen man diese Artenvielfalt schneller entdecken kann.
Was mich besonders immer wieder in Staunen versetzt, ist, in der Arbeit am Naturkundemuseum sind auch zahlreiche Amateurforscher, begeisterte, kenntnisreiche, aber eben Laien mit eingebunden. Was soll das? Was bringt Ihnen das jenseits von einer guten Publicity?
Die Naturkunde hat eine lange Tradition auch in der bürgerlichen Gesellschaft. Und es gibt viele Menschen, die nicht professionell naturkundlich tätig sind, aber die mit großer Leidenschaft und letzten Endes auch mit enormer Kenntnis, tiefen Kenntnis, sich mit bestimmten Tieren auseinandersetzen. Ornithologen, also Vogelkundler gibt es viele, aber auch in der Entomologie, in der Insektenkunde gibt es ganz viele Menschen, die häufig mehr wissen als die Fachwissenschaftler. Und mit denen zusammenzuarbeiten ist es...
Mutiger Satz für einen ausgewiesenen Naturwissenschaftler.
Na, das liegt natürlich daran, dass viele Menschen ein Spezialgebiet, also viele Amateur-Entomologen ein Spezialgebiet haben, in dem es nur wenige andere Fachwissenschaftler gibt. Aber das können wir als professionelle Entomologen mit Respekt sagen, dass es viele Amateurforscher gibt, die einen enormen Wissensschatz haben.
Da kommt dann wirklich mal jemand mit einem Insekt mit strahlenden Augen und sagt, Herr Ohl, gucken Sie mal, die ist neu, oder?
Ja, und viele der Amateurforscher beschreiben auch ständig neue Arten. Also das tun sie in Zusammenarbeit mit den Naturkundemuseen, weil diese Sammlungen wichtige Vergleichsmöglichkeiten schaffen. Aber ja, das genau so was passiert.
Es ist ja immer wieder erstaunlich, dass Sie wirklich, wenn Sie uralte Schubladen aufmachen, neue Arten, nicht neue Tiere, aber neue Arten entdecken können. Auch Ihr großer Fund, die Monsterwespe, ist letztlich Jahrgang 1930 schon. Sie sagen, wir wollen Methoden entwickeln, damit es ein bisschen fixer geht. Wie kann man das? Das ist doch in gewisser Hinsicht auch Glückssache. Wenn die Kollegin aus Sulawesi nicht angerufen hätte, hätten Sie doch nie diese Riesenwespe gefunden wahrscheinlich.
Nein, das stimmt natürlich. Also was eine der wichtigsten modernen Methoden oder die wichtigsten modernen Methoden sind genetische Methoden. Mhm. Und man kann heute DNA-Sequenzen natürlich aus frischen Tieren gewinnen, aber es werden Methoden zunehmend entwickelt, das auch aus alten Tieren in Museumssammlungen gewinnen zu können. Und die Idee ist im Grunde, große Probenmengen, also nicht nur einzelne Tiere, sondern große Mengen von Tieren gleichzeitig oder parallel zu analysieren und dabei dann im Vergleich mit dem, was schon beschrieben wurde, diese neuen Arten zu entdecken.
Und dann hat die Geschichte der Evolution ein Mosaiksteinchen mehr?
Ja, genau. Also durch die Kenntnis der Biodiversität schaffen wir überhaupt erst die Grundlage, auch die evolutive Basis, die evolutive Herkunft der Vielfalt auf unserer Erde besser verstehen zu können.
Das sagte uns Michael Ohl. Im August vergangenen Jahres war der Leiter des Zentrums für integrative Biodiversitätsentdeckung des Naturkundemuseums in Berlin unser Gast. Sie hören die Wiederholung dieses Gespräches. Michael Ohl kam, als er uns im Sommer vergangenen Jahres besuchte, direkt von einem Kongress der Wespen-, Bienen- und Ameisenforscher aus Japan. 150 Fachleute waren da ganz unter sich und ich habe ihn gefragt, auf welche Entdeckungen er denn selber noch ganz besonders hofft.
Na, ich hoffe natürlich, dass ich noch viele spannende Wespenarten entdecke. Aber neue Arten zu entdecken, ist die eine Sache. Interessanter ist es eigentlich noch, Arten zu entdecken, die auch besondere Funktionen haben, besondere Leistungen in der Natur auch vollbringen. Und habe vor einiger Zeit eine Wespe entdeckt, die stapelt die Köpfe von toten Ameisen am Eingang ihres Nestes, um Feinde abzuschrecken. Und wenn man solche Informationen, die ja wirklich sehr ungewöhnlich sind und die man auch schön als Geschichte erzählen kann, wenn man sowas mitentdeckt neben der reinen neuen Art, das ist wunderbar.
Du liebe Güte, wie guckt denn der Ameisenforscher, wenn Sie die Geschichte von dieser besonderen Wespe erzählen, doch wahrscheinlich nicht erfreut?
Na doch, der freut sich sogar sehr, weil er natürlich jetzt auch diese Ameisen bestimmen kann. Ohne den Ameisenforscher würde ich nicht rausbekommen, welche Ameisen diese Wespe eigentlich sammelt.
Und dann wird wieder was ins Rollen gebracht, wenn Sie ein neues Detail entdeckt haben, vom Wespengift zum Beispiel bis hin in die Medizin. Ist dann die Globalität wieder drin oder bleibt da jeder in seinem kleinen Rahmen?
Na, das versuche ich ja gerade zu vermeiden. Also wenn man jetzt diese Köpfe der Ameisen dann sieht, dann fragt man sich natürlich, warum schreckt das die Nestfeinde ab? Und dann findet man raus, dass das Duftstoffe sind. Und dann kann man diese Duftstoffe mit Chemikern zusammen analysieren und schauen, ob man diese Duftstoffe noch in anderen Kontexten in der Natur findet oder ob man sie vielleicht sogar einsetzen kann für den Menschen.
Von der Wespe auf dem Marmeladenbrot bis zum toten Ameisenkopf, der vielleicht mal medizinrelevant wird. Michael Ohl war heute unser Gast. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Und diese Einladung, die liegt schon ein Jahr zurück. Michael Ohl, der Wespenforscher, der am Berliner Naturkundemuseum arbeitet, besuchte uns im vergangenen Jahr.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.